Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Namen.
Ich bin auch sehr zufrieden. Die Leute waren auch so, die 5 Leute, die bis jetzt reingehört haben, die hatten nur richtig Angst, dass wir den Namen vielleicht nicht nehmen, weil wir ja am Anfang immer das so thematisiert haben mit, da habe ich ja immer ein Platzhalterwort gesagt. Und dann waren wir so, ja, mal gucken, ob es dabei bleibt. Und du warst ja auch so, ich hoffe, der Name bleibt und so. Ja. Und ich glaube, manchmal wirkte das dann so, als überlegen wir noch darüber, ob wir Adeptus Geilmann behalten. Dabei ist ja die finale Entscheidung für Adeptus Geilmann schon getroffen. Wir wussten nur am Anfang noch gar nicht, dass es Adeptus Geilmann wird. Deswegen fand ich das witzig, weil auch wir kriegen jetzt noch eine coole Grafik gemacht. Wenn die Folge raus ist, die kommt jetzt ein bisschen zwischen den vorproduzierten Sachen. Aber dann, die werdet ihr dann wahrscheinlich so in 1, 2, 3 Wochen oder sowas sehen, mal gucken, wie lange es dauert. Aber auch der Illustrator hatte dann so geschrieben, als ich dem die Folge geschickt habe und er kurz reingehört hat, um so ein bisschen den Vibe zu checken, bitte behaltet Adeptus Geilmann. Ich war so, nein, keine Sorge, das ist schon fest, ja.
Also das können wir ja soweit, so transparent können wir ja sein, wir haben jetzt released und wir haben sehr viel vorproduziert.
Ja.
Und dazu müssen wir aber auch vielleicht ein bisschen erklären, du hast halt super viel zu tun mit Paintomancy. Mhm. Ich bin Vollzeit arbeitend.
Lohnsklave.
Ich bin Lohnsklave und hab noch ein Kind, jetzt ein sehr, sehr kleines Kind. Das heißt,
es ist schon sehr alt, aber sehr klein.
Es ist
sehr
klein. Das wäre so witzig.
28, aber ja. Nur 1,40
Alter. Ja, noch ein kleines Kind und deswegen müssen wir haben halt immer nur ein Fenster, wo wir halt wirklich reinhauen, wir wirklich versuchen, viel zu produzieren, um uns dann Luft zu erkaufen für unsere Main-Jobs.
Ja.
Und deswegen ist es cool zu lesen, was ihr in den Kommentaren schreibt. Und man denkt sich so, wir können länger, wir können irgendwie das anders machen. Aber es werden jetzt erstmal noch ein paar Folgen kommen. So, ja. Das ist immer so mein Gedanke, dass ich mir denke, ich würde gerne jetzt direkt reagieren. Mhm. Aber es geht halt, es ist halt einfach anders nicht zu machen.
Ich bin auch mal gespannt, wie sich die Leute jetzt vielleicht so über die erste Staffel von Dawn of Fire 1 damit anfreunden. Weil eigentlich gefällt mir immer noch dieses kürzere Format ganz gut, weil man so sehr fokussiert über ein Thema sprechen kann aus dem Buch und dann so ins nächste gehen kann. Und dann sind das immer so schöne abgeschlossene Stücke. Und ich glaube, wenn einmal die Bibliothek da ist quasi, also wenn dann einmal die Playlist für Dawn of Fire 1 da ist, wenn wir dann vielleicht noch Dawn of Fire 2 gemacht haben, dann wird sich das auch geiler anfühlen, weil da kann man sich einfach so eine Playlist anschmeißen und dann hat man ja quasi einen super langen Podcast. Nur dass halt der Podcast in Kapitel unterteilt ist.
Ja, wenn man YouTube Premium hat, sonst kriegst du ja immer Werbung reingespült, oder?
Ach so, ja, aber
dann ist das auch so. In der nächsten Folge von Adeptus Geilmann. Jetzt habe ich, ich habe es richtig gesagt. Oh Gott, ich bin mit dem Namen immer noch so. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ja, Adeptus Geilmann. Und dann bist du so, dann geht's wieder um Space Marine. Drachenpunsch. Sie Drachenpunsch. Du wirst auch beim Malen immer wieder rausgenommen.
Eigene Fake-Werbung machen. Also so tun, als hätten wir Placement und den Podcast unterbrechen, aber es ist irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, so als Produkt.
Der Amasek, der so schön hat geprickelt.
Ah, das wäre eigentlich geil, ne? So Amasek-Werbung und hier Decaf. Nee, Recaf.
Recaf, genau.
Ja.
Wieder eine anstrengende Schlacht gehabt. Recaf.
Nee, also ich glaube, wenn da mal so ein bisschen die Bibliothek da ist, dann wird sich das auch so natürlich anfühlen. Ich meine, wenn der Podcast jetzt eine Stunde gehen würde, dann ist ja auch einfach dafür öfter Werbung im Video. Mhm. Beziehungsweise aktuell ist ja noch gar keine Werbung bei uns, weil wir noch nicht YouTube-Partner sind. Weil dafür müssen wir erstmal die 1000 Abonnenten erreichen. Also klickt mal schön auf den Abonnieren-Button drauf.
Aber ich glaube dran und ich bin auch neu motiviert, muss ich sagen.
Ja.
Also ich, bevor wir released haben, wir haben halt so viel vorproduziert und es gab halt wirklich Abende nach Arbeit, wo ich wusste, boah, das war jetzt alles so hart für mich und ich habe dann wirklich so die 3 Gehirnzellen, die noch übrig waren, da sind halt 2 während der Aufnahme gestorben. Und am Ende
bei dem Finale von Dawn of Fire hätte ich fast Sekundenschlaf gehabt.
Ey, beim Finale, ich war aber auch so. Ey, wir waren so am Ende, wir waren so fertig und ich dachte mir, wie lange hältst du das aus, dieses Randprojekt? Und dann habe ich die Kommentare gelesen und da waren ja wirklich Leute dabei, die gesagt haben, wir finden das gut.
Mhm.
Und es hört sich, also wir wollen da mehr hören. Und dann war ich so,
so mit neuer Motivation. Ist das auch so ein bisschen greifbarer irgendwie, dass man so hat, okay, man uploadet das und
genau.
So. Ja.
Und dann bin ich heute, ich bin super motiviert. Ja. Also ich bin so motiviert, ihr werdet sehen, ich werde so reden.
Ich habe auch richtig Bock.
Ja, richtig Bock, ja, genau. Weil die, das Finale war schon so ein bisschen, es war so zäh wie die Endschlacht selbst. Ja.
Aber das erfahrt ihr dann erst so in ein, zwei Wochen oder so.
Ja.
Heute haben wir uns nämlich eine andere Schlacht vorgenommen, denn wir wollen über den Horus Heresy Trailer reden. Hat er eigentlich einen, irgendwie einen dedicated Namen? Ich mach mir den mal gerade hier auf.
Es heißt, glaube ich, die Edition.
Weil nee, ich glaube, da war das, so? Deswegen war die Verwirrung irgendwie so bei mir da, weil ich habe im Paintomancy Podcast so darüber gesprochen, Horus Heresy Trailer, und war so, ich weiß gar nicht, wann genau das passiert. Und so die anderen Heresy-Boxen, die hatten ja immer so einen Namen vorher. Mhm. Nee, es ist einfach nur Warhammer, The Horus Heresy, The New Edition. Ups.
Die Box heißt Saturnine, weil die Thermis mit den opulenten Schulterpanzern heißen ja Saturnine.
Mit den Schulterpolstern. Das erinnert mich an so alte Anzüge, wo man so, kennst du das, wo man so Fake-Schulterpolster da reingemacht hat?
Ja.
Dass man so ein breiteres Kreuz hat?
Ja. Ja. Ich glaube, die sind die umstritten oder sind die nur in meinem Kopf umstritten?
Die Schulterpolster oder die Saturnine?
Die neuen Modelle.
Ja, doch, ich glaube schon. Also auf eine Art sind die schon umstritten. Ich kenne mich mit Heresy so semi-gut aus bis jetzt. Also das wird auch so ein Ding, wo wir irgendwann nochmal sehr viel tiefer reingehen. Das wurde sich, glaube ich, auch schon gewünscht. Um mal kurz den Wissensstand abzufragen, bevor wir jetzt darüber reden und dann alle schreiben, nein, das war so und Saturnine und das und das. Ich habe gelesen Buch 1 bis 3, also diese erste Trilogie über die Sons of Horus. Dann habe ich noch den Anfang von Fulgrim gelesen, das muss ich immer mal weiterlesen. Dann habe ich noch Betrayer und ein bisschen von Betrayer komplett und ein bisschen von First Heretic und No No Fear gelesen. Ich glaube, das ist schon quasi meine komplette aktive Heresy-Erfahrung. Und sonst bin ich da halt bei dieser, wie nennt man das nochmal so, weitergegebene Geschichten, so diese Sagen und Mythen, die in Hobbystores erzählt werden quasi, wo man so von den alten Männern im Hobbyladen so an die Brust genommen wird und von der süßen Horus Heresy Milch trinken darf.
Ich habe hier so ein bisschen, wie sagt man das?
Ein Bild gemalt im Kopf, weil ich lieber wieder vergessen.
Ich habe so ein bisschen, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Imposter-Syndrom.
Ah ja.
Weil ich ja hier so ein bisschen als der Lore-Experte sitze und irgendwie Fragen beantworte. Weil du dann auch so, ey, Heresy, du hast doch die Bücher gelesen. Das hat es auch letztens mal so, ey, du hast doch die ganzen Bücher gelesen.
Ich hab gedacht, du hättest alle gelesen.
Genau. Und ich war dann so, oh shit, die Leute da und der Ruben, die denken halt wirklich, ich hätte Ahnung von der Lore. Aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein, ich habe die Trilogie gelesen. Nee, nicht gelesen, ich hab die Hörbücher. Habe ich die Trilogie, hab
also
dann
die ersten drei.
Kurze Anekdote dazu, ich habe den ersten Band gelesen, als er rauskam. Also ich habe so zu Release im GW den gekauft und dachte mir so, ja nice, jetzt erfahre ich die gesamte Geschichte. Ja. Und das Buch beginnt ja auch mit, ich war dabei, als Horus den Imperator schlug.
Ja, so,
und
ich wow, war, okay.
Wie alt war ich? So 11 oder 12? Und war so, ja easy, da bist du ja in 300 Seiten, bist du ja da durch. Und dann habe ich das Buch gelesen und ich habe nichts gerafft, weil Heresy ist ja auch so ein bisschen geschrieben, dass vieles ist ja kryptisch. Also da steht ja nicht, der besessene Space Marine kam auf ihn zu, sondern da steht da so, der Space Marine sah ein bisschen ulkig aus. Und du musst dir das alles selber denken. Auch später in den Büchern kommt ja irgendwann ein Ziehenstimon, taucht irgendwie in der Bibliothek auf. Aber es wird halt nie gesagt, da ist halt ein Pink Horror, der jetzt gerade aufkommt, oder ein Flamer, der gerade kommt und alles kaputt macht. Sondern es wird halt immer so umschrieben, so mystisch umschrieben, bis die dann halt irgendwann Zerfleischer heißen oder etc.
Aber das, finde ich, ist auch auf jeden Fall einer der starken Vorteile der Heresy-Bücher.
Ja.
Warum die manchmal, glaube ich, ein bisschen geiler sich anfühlen als so einige von den neueren, so eher so bolterpornigen
Es funktioniert für eine breitere Masse, weil die natürlich eventuell gar nichts mit den Modellen zu tun und mit dem Tabletop zu tun haben. Aber ich hatte mit dem Tabletop zu tun und ich hatte meine Space Marines, meine Ultramarines, ich hatte die vor der Nase. Und dann lese ich dieses Buch als 12-jähriger Junge und bin halt maximal verwirrt.
Ja.
am Ende stirbt halt auch nicht Horus und auch Terra ist irgendwie unberührt und die sind irgendwo auf einem anderen Planeten. Ich habe nichts gerafft. Es war für mich einfach so, ich habe das Buch gelesen, habe es beiseite gelegt und war so, was war denn das?
Ja.
Weil ich habe halt, meine Lore waren Kodexbücher, Kodex-Einträge. So, diese Kodexbücher, da steht ja dann immer, Besessene sind super cool. Die haben Klauen, bla bla bla. Ja. Sehr einfach für einen 12-Jährigen. Das Buch war mir zu hoch.
Was? Ich habe das tatsächlich
Räumerbuch, was einem zu hoch ist, okay.
Ich habe das tatsächlich auch relativ früh gelesen. Ich weiß noch, da war ich in Rom. Ich habe das in Rom gelesen im Urlaub. Und fand's echt geil damals irgendwie. Also es hat mich echt abgeholt, weil es so was Mystisches irgendwie hatte und so. Und ich war eh so voll auf meinem Fantasy Science Fiction Film irgendwie. Ich glaube, da war ich wahrscheinlich so in der 6. Klasse oder sowas, 6., 7. Klasse, irgendwie sowas um den Dreh. Das hat mich da schon schwer abgeholt. Ich habe übrigens einen tollen neuen Begriff entdeckt, weil ich mir heute noch mal so eine Zusammenfassung von Donnerfire 2 durchlesen, weil es ist, ich habe die ersten 5 Stunden gehört und wir nehmen gleich noch die ersten Folgen von Donnerfire 2 auf. Das ist aber schon wieder ein bisschen her, weil wir jetzt dann relativ lange mal so eine Lücke hatten und dann wollte ich noch mal kurz mich reinlesen und da habe ich in der Review einen tollen Begriff für Bolterporn gefunden. Da hat jemand geschrieben all the shooty bang stuff.
Das trifft halt ganz gut, ja. Aber die Horus Heresy habe ich dann irgendwann, weil man kommt ja nicht drum rum. Irgendwann bin ich wieder in das Hobby eingestiegen, so nach 10 Jahren Pause. Und ich habe mit den 1000 Suns angefangen, weil das so meine, weil ich die Modelle noch als Kind kannte.
Ja.
So, und dann bin ich in einen Hobbyladen und da war ein Spieler, der bis heute immer noch ein geschätzter Freund ist, der hat da schon gespielt und ich habe die Modelle gesehen und war so, die sehen anders aus, die sehen cool aus, was ist das? Und der so, ja, das sind 1000 Suns, die sind jetzt neu rausgekommen, ne, und sind jetzt in der 9. Edition und bla bla bla. Und ich war so, will ich, brauche ich, und habe mir dazu dann das Hörbuch 1000 Suns, weil die Bücher gibt's ja dann irgendwann mal nicht mehr, habe ich mir das Hörbuch reingezogen und wusste, okay, du musst irgendwie nochmal beim Urschleim anfangen. Dann habe ich mich erinnert, ich habe ja das erste Buch mal als Kind gehabt und dann fing ich dann mit irgendwie Mitte 20 an irgendwie, Mutter, wo ist mein Horusbuch? Niemand wusste in meiner Familie, wieso will der jetzt das Kindheitsbuch? Wir wissen auch nicht mehr, wo es ist. Ist irgendwo eingemottet und ich war so, da sind diese Space Marines drauf. Mutter!
Ich bin jetzt bereit. Damals habe ich es nicht verstanden, aber ich bin jetzt endlich bereit.
Jetzt raff ich das. Ich will es jetzt endlich wissen. Ja, was passiert? Ich saß im Auto und habe mir die Hörbücher reingeknallt.
Ja. Und da ist ja der Running Gag entstanden, als du dann dein Auto hattest irgendwann, dass wir immer ein Hörbuch angemacht haben, wenn wir eingestiegen sind, weil so, das ist halt so, so wir einfach eine coole Playlist rein und das ist so, die Horus Heresy. Aber das ist aber auch diese Musik am Anfang, die ist richtig geil. Ich wünschte, die würden die so bei den Kapiteln zwischendurch nochmal abspielen.
Ich habe dann angefangen, und beim Malen, im Auto, überall habe ich dann halt irgendwie diese Trilogie als Hörbuch gesuchtet. Da gab es auch einen witzigen Moment, ich weiß noch, ich habe Elden Ring gespielt.
Oh ja.
Ich habe Elden Ring gespielt und das war noch in meiner Studentenbude. Das war so mitten in Köln.
Ja.
Es war mitten in der Nacht, man hat so die Grillen draußen zirpen gehört, es war dunkel. Und es war so eine Straße, es ist eine Einbahnstraße. Das heißt, ich konnte immer rüber gucken zu meinen Nachbarn. Man hat immer alles gehört und ich hatte das Fenster offen, weil es war Sommer. Und ich spiel halt und zock und höre nebenbei das Hörbuch, weil Elden Ring, wenn du irgendwie zum 10. Mal in den Bosskampf reingehst, muss ja jetzt keine Story folgen. Ich habe mich aber so konzentriert auf den Kampf, dass ich immer wieder zurückspulen musste, weil ich dann einfach, ich habe halt gezockt und war so, ach verdammt, wieder gestorben und war dann so, ach, in dem
Scheiße,
Moment, wo bin ich denn? Und dann habe ich immer wieder neu von vorne und das war eine Szene, wo Abaddon mit Logan redet darüber so, da geht's darum, einen Widerstand irgendwie, also eine Rebellion niederzuknüppeln und niederzuschießen. Und Logan ist so, hey, das sind doch unsere eigenen Leute. So, das können wir ja nicht machen. Und aber dann, natürlich können wir das machen. Dann haben die halt diese Diskussion. Es ist also so, aber das sind doch unsere Leute, Abaddon. Ja, aber sie sind Verräter. Und ich war so, ach scheiße, nochmal zurück. Aber das sind doch unsere Leute, Abaddon. Aber sie sind Verräter. Und das ging so oft, bis dann irgendjemand von draußen gebrüllt hat, mitten in der Nacht so, Glaubst du etwa, wir wollen das ja alle bitte oder was?
Ich war super verwirrt, weil ich war so konzentriert auf meinen Bosskampf. Ich war konzentriert auf die Horus Heresy. Es war eigentlich ein cooler Dialog und irgendjemand da draußen dachte sich, wer zum Geier ist Abaddon? Wer wird jetzt zerschossen und wieso ist das irgendwie Blasphemie? So, es war wild. Ich war dann einfach nur, ich hab's Licht ausgemacht, glaube ich. Ich hab's Licht ausgemacht.
Aber trotzdem weitergehört.
Weitergezockt, weitergehört und das Fenster zu. Weil ich Angst hatte, dass Leute mich sehen. Wie ich da zum fünften Mal in diesen Bosskampf gehe oder zum zehnten Mal und dann halt immer wieder zurückspule.
Aber das ist so ein geiler Moment, weil auf der anderen Seite sitzt ja jemand, der sich dann auch so eine ganze Weile das Gehirn darüber zerbricht. Warum hört der jetzt immer wieder dieses eine Gespräch? Das ist so, das fühlt sich so an, als wäre die Person, die das oben hört, so richtig in einem Wahn irgendwie. Und dabei bist du immer nur so, ah fuck, schon wieder nicht zugehört.
Ja.
Und irgendwie am Elden Ring zocken.
Jetzt ist halt meine Freundin. Wenn ich koche und ich höre irgendwie nochmal Dark Imperium und dann so zum fünften Mal so, der Seuchenhüter bewegte sich schleichend über das Schlachtfeld, bin ich so, ey, Moment, was hat er gemacht? Wo hat er sich hinbewegt? Und meine Freundin ist dann immer so, wir hören das jetzt gerade zum fünften Mal und ich war so, ja.
Wie oft soll dir noch Herr Dahmer aus dem Arsch fallen? Ja,
die findet's übelst eklig. Ja. Also die kriegt gerade sehr viel mit von Warhammer am Rande. Die weiß mittlerweile, wer Nurgle ist,
ja.
Weil die war dann halt so, gut, da greifen wir jetzt viel in Dark Imperium, aber wenn dann beschrieben wird, wie so ein Imperialer sich in einen Seuchenhüter verwandelt und dann irgendwie Maden aus ihm rauschen. Mhm. Die sagen, was hören wir denn? Das ist doch übelst eklig. Ja. Und ich bin so, ja, es ist aber super interessant, weil, pass auf, setz dich, Nörgel. Und dann habe ich erstmal Warhammer erzählt und erklärt. Also ich bin ein Typ, ich muss das immer wieder hören.
Ich glaube, wir sind auch echt durch jetzt so eine ganz, also durch eine sehr lange Zeit Warhammer spielen und hören und so. Man ist so ein bisschen, glaube ich, desensibilisiert für so manche Lore-Geschichten, so gerade diese Nurgle-Ding und so und diese Dämonenkram. Man hat das dann so oft gehört, dass man irgendwann so ist, das ist doch völlig normal, dass dem eine Hand aus dem Arsch wächst und dass der irgendwie seine eigene Scheiße ist. Keine Ahnung, ist doch voll normal irgendwie.
Ich hatte auch einen Arbeitskollegen, der hat mit Warhammer nichts zu tun gehabt zu dem Zeitpunkt und den habe ich dann nochmal mitgenommen und dann war mir das immer so unangenehm, weil ich starte mein Auto und dann springt halt automatisch die Playlist an und dann war das so, Virusbomben, wir müssen sie warnen. War ich immer so, entschuldige bitte. Es gibt einen kleinen Twist, der hat Tyranniden angefangen.
Ach.
Hatte ich nichts mit zu tun, aber ja. Irgendwie über einen Kumpel in den Laden gegangen. Irgendwann mal kam er an und meinte, ey, ich spiele jetzt auch Warhammer. Cool.
Das ist für mich so ein bisschen der Warhammer-Effekt.
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, also meine Theorie ist, auf jeder Party ist eine Person, die irgendwie Warhammer spielt oder mal als Kind Warhammer gespielt oder so. Weil immer, wenn ich auf irgendwie so einer Hausparty bin oder, keine Ahnung, bei irgendwie so einem, zum Beispiel, ich war eine Zeit lang mal relativ oft bei so Medienbranchengeschichten so, eher so kleinere Sachen. Also so, irgendwer hat eine kleine Filmproduktion und lädt irgendwie zum Sommerfest ein oder so. Und immer, wenn es dann darum ging, was ich mache, und dann so erzählt habe, dann habe ich mal so gefragt, ja, kennt ihr Warhammer? Kam dann irgendwann das Thema auf, dass irgendwann dann so war, ja, damals mit 16, da hatte ich auch eine Chaos-Dämonen-Armee oder so, ach, die Skaven, die sind doch geil und keine Ahnung, immer gibt's irgendwie eine Person, die da irgendwie einen Bezug zu hat. Das finde ich total verrückt, dafür, wie nischig das Hobby ist, wie viele Leute aber trotzdem irgendwie so peripher Dinge darüber wissen oder so ein bisschen mal Lore geguckt haben oder Videospiele gespielt haben. Es ist irgendwie so, keine Ahnung, es ist irgendwie nicht mehr so nischig, aber auch nicht Mainstream irgendwie. Es ist ganz komisch, in welchem Feld das so stattfindet irgendwie.
Ich finde es super, super krass, wenn du mir das erzählst, weil mir ist es noch nicht passiert, aber da blüht immer so ein bisschen mein Herz auf, weil ich habe das ja schon, ihr habt das ja auch mitbekommen, ihr habt das ja öfter mal erzählt. Ich wurde, als ich jetzt so angefangen habe mit dem Hobby, da gab es immer mal Menschen so, die haben sich halt drüber lustig gemacht und ich war halt immer so, also was ich mir anhören musste, so ey Freak und so, die halt damals, als ich angefangen habe mit dem Hobby mit 12, ich habe das halt null verstanden, weil für mich war das so, ich spiele halt mein Brettspiel, ist ja wie ein Brettspiel so für mich gewesen und ich habe meine Figuren und das ist doch super cool und dann gab es halt immer Leute, die sich halt da drüber lustig gemacht haben und dann habe ich so angefangen, mich so dafür zu schämen, aber so krass und das ist so in mir drin, dass ich damit, so wie du, gar nicht so hausieren gehe, sondern das ist halt mein Hobby und ist halt meins und deswegen, wenn ich das höre, geht immer so mein Herz auf, weil ich mir denke, ey, man kann viel offener damit umgehen. Ja. Und ich meine, jetzt kann ich halt, mache ich einen Podcast und ich arbeite auch sehr, sehr bewusst daran, dass ich halt ein bisschen offener damit umgehe, weil das so tief drin sitzt. Also letztens war ich auf einer Hochzeit und ich habe es halt auch tätowiert so.
Ja.
Airbrush. Und Leute fragen nach der Airbrush. Und ich sag dann mal, ich mach halt Airbrush. Und Anni, die mein Hobby kennt und auch irgendwo ein Stück weit mit mir auch Spearhead spielt und ein Stück weit teilt, die erzählt das dann mal. Ja, da haben wir Warhammer gespielt. Und ich war so, nicht hier. Und da habe ich ja auch mal gesagt, so, das ist immer so ein bisschen so ein Schreckmoment, wenn sie dann erzählt, so, ja, Salim, der war jetzt auf dem Turnier und ja, Salim geht da so. Und ich bin immer so, Anni, bitte nicht hier, das ist Field Room, okay. Nicht, dass die Leute sich denken, was ist denn das für ein Freak? So wie, ich bin dann halt der 12-jährige Junge, wo Leute sagen, Freak und spielt mit Figuren und was bist du für ein Opfer? Und das ist so eingebrannt, dass ich immer so bin, Anni, bitte, okay, ich bin männlich.
Ja, da würde ich einfach mit, da würde ich echt sagen, da sollte man mittlerweile einfach mit dem, also nicht mehr so mit zurückhalten irgendwie, weil ich habe das auch, also jeder hat die Experience gemacht, der vor 15 Jahren angefangen hat, vorher mal zu spielen. Da war man in der Schule und da war es halt nicht cool, aber mittlerweile ist es echt ein Ding, ich connecte dann sehr oft mit fremden Leuten mal darüber, dass wir dann kurz darüber quatschen. Zum Beispiel, jetzt letztens hatte meine Freundin Geburtstag, hatte Leute von der Uni eingeladen, die ich noch nicht kannte. Und eine Kommilitonin von ihr hatte ihren Freund dabei. Mhm. Und wir standen so draußen, haben gequatscht. Ich habe so jetzt erzählt, so, yo, ich hab halt, bin ein Mediengestalter, ich habe so einen YouTube-Kanal, kennt ihr Warhammer? Und dann war der Freund von ihr direkt so, ja klar, mein großer Bruder hat das früher mal gespielt. Mhm. Und ich fand die Skaven immer richtig geil. Dann weißt du, ja geil, ich habe ein Skaven-T-Shirt. Dann war er so, ah, oh, voll cool.
Ja.
Und so, das ist so seit, ich würde sagen, so 5, 6 Jahren eigentlich die Experience, die ich damit mache. Dass ich da, also seit ich selber im GW mal einen Sommer als Aushilfe gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich brauche das jetzt auch nicht mehr irgendwie zu verstecken. So. Und es war immer geil. Also ich hatte kaum bis gar nicht eine Situation, wo es irgendwie so wie früher war, dass jemand so war. Das finde ich aber irgendwie komisch.
Ja.
Sondern wenn man das dann erklärt und halt auch, ich glaube, man muss einfach cool erklären, so.
Ja.
Man darf dann nicht anfangen mit, also in der Horus Heresy.
Und wir sind auch erwachsene Menschen. Also ich, das ist immer so dieser innere Kampf, den ich mit mir kämpfe, weil ich sage, okay, ich möchte das nicht mehr, ich möchte mich dafür nicht mehr schämen. Und ich bin halt auch nicht mehr 12 und ich will da selbstbewusster rangehen, aber dann gibt's immer noch Momente wie auf der Hochzeit, wo ich sage, ja, ich habe halt eine Airbrush zu Hause, so. Essen schmeckt, tralala, und das so, ich mir denke, was soll ich jetzt dem Banker, der mir gegenüber sitzt, das erzählen? Im Nachgang denke ich mir, vielleicht hätte ich dem das erzählt und er hätte gedacht, hä, klar, in Frankfurt, ne, dann hier, geht's aber los
nach der Börse. Ja, ich hör mal, die hör mich ja im Auto.
Ja, genau.
Das ist auch, ich hatte genau die gegenteilige Erfahrung, weil ich war auch letztens auf einer Hochzeit von dem Bassisten in meiner ehemaligen Band und wir hatten so immer Kontakt, aber wir haben uns jetzt nicht so jede Woche, jeden Monat oder so gesehen, sondern das war mal lange Zeit, wo man sich dann mal nicht gesehen hat oder so und dementsprechend habe ich auch seine Freunde lange nicht gesehen, also die Leute, die dann größtenteils dann die Gäste auf der Hochzeit waren. Das war jetzt, das war März war die Hochzeit und ich hatte die Leute bestimmt so seit Ende 19, Anfang 20 die meisten nicht gesehen. Also es waren schon so 5 Jahre irgendwie dazwischen. Und dann stehe ich so draußen irgendwie mit dem Sekt, so, es kamen die ersten Freunde rein und so. Und ich wusste, den Markus habe ich auch, der geheiratet hat, den habe ich auch damals über Warhammer-Spielen kennengelernt. Und ich wusste, so 1, 2 Freunde von ihm sind auch noch so ein bisschen irgendwie Tabletop-mäßig unterwegs, aber wusste ich jetzt nicht genau. Zum Beispiel der einen Kumpel von Markus, sein ehemaliger Mitbewohner, da wusste ich gar nicht, dass der noch aktiv Hobby macht. Das war dann so, wir haben so ein bisschen gesmalltalkt und dann ging es irgendwie so los. Und er hatte mich, glaube ich, irgendwas so, er hatte irgendwie was zu YouTube gesagt und war so, ja, Pendulum, die läuft ja irgendwie cool und so. Und dann hat er so irgendwie angefangen, ich habe letztens hier, habe ich das Buch gelesen. Ist ja jetzt hier, Siege of Terror kommt ja auch raus und so. Und ich so, Moment mal. Und dann haben wir irgendwie so 3 Stunden über Warhammer Lore auf der Hochzeit geredet.
Mega
gut. So. Und das passiert irgendwie öfter, dass man da mal so connected. Also da würde ich empfehlen. Man erkennt die Leute auch dann oft nicht.
Ja.
Von außen so, wer jetzt wirklich Warhammer spielt.
Ja. Und das ist so ein Ding, wo ich echt dran arbeite und auch immer wieder merke, wenn ich dann mal über meinen Schatten springe, ist die Reaktion immer positiv. Also ich habe dann auch nach der Hochzeit, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, ich wusste, nach Arbeit bin ich halt fürs Spielen verabredet, so eine Übung fürs Turnier, und wusste, ich komme halt auf Arbeit mit meinem fetten Rucksack, wo meine geilen Ultramarines drinne sind. Und da gehe ich los. Und ich weiß, vor 4 Jahren war ich in einer Vorlesung. Mhm. Da haben wir gespielt. Das war mit Jeans Dealer. Und ich wusste, nach der Vorlesung gehe ich in den Hobbyladen und wir zocken eine Runde. Und ich hatte den mit. Und natürlich haben alle auf diesen riesen Rucksack geguckt. Und meine Kommilitonen damals waren so, hey, was ist denn da drin? Was hast du denn da drin? Und ich war so, meine Sachen.
Drogen.
meine Drogen. Ich ticke. Hör auf, Fragen zu stellen. Und ich hab's halt niemandem erzählt. Und irgendwann, ich hatte dann auch nach der Vorlesung, hatte ich noch ein Projekt, hatte ich da mit einer Kommilitonin noch irgendwie was klären müssen. Und die war dann so, ja, was ist denn jetzt in dem Rucksack? Ich so, na, meine Sachen. Und dann war sie dann immer so, jetzt erzähl doch endlich, was in dem Rucksack ist.
Eine Trommel.
Kennst du Warhammer? kennst du das? Und sie war so, ja, natürlich, ich spiele einen Kumpel, ich find's voll cool. Und ich war so, was?
Hä, du, lass mich jetzt nicht aus.
Ja, und es war total entspannt. Und dann dachte ich nach dem letzten Mal Hochzeit, dachte ich mir jetzt bei meinem aktuellen Job, du gehst ganz selbstbewusst mit dem Rucksack auf Arbeit. Und wenn dich du jemand fragt,
zum Bewerbungsgespräch mit deiner Ultramarines.
Und wenn jemand sagt, was ist in dem Rucksack, dann brüllst du es raus, dann sagst du, Ultramarines! Und dann rennst du weg. Ja. Und dann dachte ich mir, du ziehst es durch. Das war mein, ich habe mir das richtig vorgenommen und habe gesagt, du gibst dem Jungen in dir keine Chance, sich zu schämen. Du stehst dazu, du gehst jetzt auf Arbeit. Ich stolz mit meinem Rucksack ins Büro, lauf an dem Großraumbüro vorbei, wo irgendwie immer so 9, 10 Leute sitzen. Niemand. Alle im Homeoffice.
So nein.
Nein. Und ich habe Anni noch geschrieben.
Jetzt sage ich denen jetzt meine Ultramarines.
Ich habe meiner Freundin noch geschrieben, so, heute mache ich es, heute stehe ich dazu. Wenn mich jemand drauf anspricht, ich mach's. Alle im Homeoffice. Ich komme in mein Büro, sitzt die Praktikantin, ich stelle meinen Rucksack ab. Die juckt's halt auch nicht so. Die fragt dann nicht.
Sag mal, hast du eigentlich schon hier die Akten alle fertig abgeheftet? Das ist so, ja, ich wollte jetzt gleich nach Hause. Kennst du eigentlich Warhammer?
ist der Bericht schon fertig? Der Bericht über meine Ultramarines?
Der Ultramarines-Report ist ja schon abgeschickt.
Und dann war es halt doof, aber ich habe es dann nachgeholt. Ich war auf Dreh, wir sind auf Dreh gefahren, die Praktikantin sitzt neben mir, wir reden so übers Wochenende und da habe ich erzählt, ey, ich fahre auf ein Turnier, Warhammer, kannte sie nicht, war so, ey, voll cool, ach, deswegen das Tattoo, und damit war das halt gegessen, damit war das durch. Dann habe ich gesagt, hier, das ist so ein bisschen an Anlehnung, an Bloody Rose, geile Fraktion, und damit war das durch. Und dann habe ich so gemerkt, ja, jetzt ab sofort immer. Ja. Jetzt mache ich auch einen Podcast über.
Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken.
Jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt kann ich auch das Fenster aufmachen und die ganze Straße beschallen mit Abaddon, das können wir nicht tun. Wieso nicht? Das sind Verräter. Jetzt richtig. Ja, ich hab, jetzt sind wir komplett vom Weg ab. Also Horus Heresy habe ich gehört.
Ja.
Die ersten 3 Bücher, dann habe ich mir die immer, es gibt so Sammelbände, nicht nur in Buchform, sondern auch in Hörbuch. Das heißt, du bezahlst das Hörbuch, kriegst aber 3 Bücher.
Ja, das ist übrigens ein richtig guter Tipp für Audible.
Ja.
Da könnt ihr nämlich einfach...
Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen, weil...
Ja,
ist egal, okay, gut.
Es ist ein Verbraucherhinweis quasi, ne? Es ist eher so, wir machen jetzt nicht Werbung für Audible, sondern auf Audible gibt es die.
Genau,
oder auf Spotify gibt es tatsächlich mittlerweile auch ganz viel Warhammer-Kram umsonst.
Mhm.
Der einzige Nachteil ist da, dass der nicht speichert, bei welchem Kapitel man aufhört.
Und das ist ein Riesenproblem, gerade weil ich unser Wolfsrudel-Ding, das mache ich über Spotify und dann bin ich immer so, wo war ich denn? Ja, und dann habe ich die Trilogie von Horus Heresy gehört, dann habe ich Fulcrum, weil das Eisenstein ist ja der 4. Teil.
Flug der Eisenstein, ja.
Ja, genau.
Das ist Eisenhorn.
Eisenhorn, also, nee.
Eisenhorn ist ja der Inquisitor.
Ja, ey, Namen ganz schlimm. 4. Teil habe ich dann gehört und dann geht es in den 5. Fulcrum.
Mhm.
Und der 6. Teil ist Dark Angel.
Ja, kann sein.
Genau, das weiß ich noch. Der 6. Teil ist Dark Angel. Und da haben alle gesagt, der ist ganz, ganz doll doof. Und dann habe ich den angehört und war so, ja, der ist nicht scheiße, aber es ist halt Monster Hunter.
Mhm.
Also wer das Videospiel kennt, Monster Hunter, das ist halt einfach Dark Angel.
Ja.
Da sind halt Typen, die mit Pistolen und riesigen Waffen Monster kloppen. Und dann dachte ich mir, okay, es liest sich ein bisschen wie das Videospiel. Mhm. Ich glaube, deswegen ist es doof, weil der Bezug zu 40K da so komplett untergeht.
Das ist auch sehr weit in der Vergangenheit, oder? Oder ist es?
Naja, Lionel Johnson ist, das ist noch bevor der Imperator auf Caliban kommt.
Ach so, und, ja, so wirklich.
Aber es wird schon, vor der, genau, ja. Es geht halt sehr viel darum, so der Aufnahmeritus in die Orden, ja. Weil die haben ja so eine Ordenstruktur, dann ziehen die irgendwie los und kloppen Monster. Im Dschungel, also es ist wirklich Monster Hunter in Buchform.
Ich werde es mir dann irgendwann auch reinfahren. Also
ja, es ist nicht schlimm, aber es ist halt, man muss halt einfach, wenn du 40K oder dann halt Horus Heresy erwartest, kriegst du das da komplett null, ja. Also ein Großteil des Buches. Und dann geht es, habe ich mir den nächsten Sammelband direkt geholt und der war Alpha Legion. Mhm. Eigentlich von Dan Abnett, was ja so mit mein Lieblingsautor ist oder von vielen da draußen. Und danach würde, glaube, Mechanicum kommen und so, und da bin ich hängen geblieben, aus dem einfachen Grund, weil ich bei Alpha Legion, ich höre das im Auto und es ist halt so ein Alpha Legion Ding, so du hast dann halt irgendwie John Grammaticus, der ist aber ein Spion, dann ist der irgendwie auf der einen Seite, dann hast du irgendwie Chaos-Anhänger, wo aber noch niemand weiß, dass das Chaos-Anhänger sind und dann, also es ist halt Alpha Legion mäßig ja. Verstrickt und ich lese immer, wie gut das Buch ist, aber das Problem ist dadurch, dass ich halt auch nicht jedes Mal im Auto dann Hörbuch höre. Ich habe das Buch 10-mal angefangen, 5-mal. Mhm. Ich kann die ersten Kapitel mitreden und ich bin nicht durchgekommen. Es ist irgendwie verworren und ich glaube auch, es ist gut, aber das ist so ein Hörbuch, wo ich sage, das brauche ich im Buchform, weil wenn ich lese, bin ich da,
ja,
da passiert nichts drumherum. Ja. Deswegen bin ich da hängen geblieben und habe dann ganz viel einfach auch Artikel gelesen. Das, was man halt so macht, Lexikanum und was es da nicht alles so gibt und habe mich dann so reingefuttert, weil ich bin ein Typ immer noch, wenn ich mich für eine Fraktion interessiere, wenn ich irgendwie Bock habe auf ein Modell, brauche ich die Hintergrundstory. Ja. Also ich habe jetzt hier den Justicar im Blick von den Ultramarines oder von Space Marines.
Judicar, ne?
Der heißt er Judicar?
Judicar,
Ich habe jetzt ein englisches Video, der Judiciary.
Judicar?
Der Justikach.
Ich weiß, es gibt eine Band, die heißt Judiciary.
Ja.
Ich weiß aber immer nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber das war so eine Hardcore-Band.
Ja.
Und da war immer der Running Gag irgendwie 2018, 19, dass wir nicht wussten, wie man die ausspricht. Und dann waren wir immer so.
Ihr da draußen werdet es wissen. Ja. Der Just, ich kann's nicht.
Generiert einen Kommentar. So schreibt
Genau. Macht es. Dann muss ich halt wissen, wieso gibt es, was ist der Hintergrund von diesem Modell? Ich muss wissen, wie funktioniert ein Redemptor Dreadnought. Also dann kommst du ja automatisch dann, okay, Dreadnoughts sind aus der Epoche und dann klickst du dich ja von Link zu Link durch und kriegst ja dieses ganze Zeug oder wieso, Magnus, was hat denn der falsch gemacht oder nicht falsch gemacht? Dann habe ich halt Sound Sons das Buch gehört und dann will man natürlich wissen, was ist ein Prospero und darüber habe ich meine Lore dann mir zusammengestückelt und Black Templar sind cool, wo haben die ihren Ursprung mit Sigismund, dann kennst du Sigismund, dann kennst du die Imperial Fists und dann hatte ich so viel Info in meinem Kopf, dass ich dann mir dachte, okay, die Siege-Reihe, wo steht die, wo ist die und kann ich da rein und dann muss man auch sagen, ich bin da rein und ich musste kaum Dinge nachlesen.
Ja.
Und konnte da einfach easy durch und habe halt irgendwie die Hard Facts mitbekommen von Horus Heresy. Oder was ich halt auch mache, wenn ich dann weiß, okay, da war irgendwie eine krasse Schlacht, dann will ich halt wissen, wer war da beteiligt, wie hat das funktioniert. Dann ballere ich da irgendwelche YouTube-Videos und Artikel durch, aber das Buch dann selber, das sind ja meistens eine Schlacht aus 5 Perspektiven, 10 Bücher. Das ist ja Horus Heresy, deswegen gibt's ja da über 60 Stück.
Aber kannst du uns jetzt mehr erzählen zu einer bestimmten Schlacht? Denn es kam ja der Horus Heresy Trailer für die neue Edition. Und der letzte Horus Heresy Trailer, der war ja ein richtiges Highlight an so Warhammer-Trailern. Also den gucke ich mir so alle paar Monate einfach an und freue mich darüber, dass der existiert. Hast du den noch auf dem Schirm?
Ich habe den voll auf dem Schirm. Und jetzt muss ich mal ein bisschen Paintomancy-Love streuen. Ich höre mir den Paintomancy-Podcast sehr gerne an, während ich koche oder irgendwie was mache. Und Moment. Und ich habe gehört, wie ihr über den Trailer, den neuen Horus Heresy Trailer geredet habt. Und jetzt habe ich halt diese direkte Connection und habe sofort mein Handy gezückt, habe dir eine Sprachnachricht gemacht. Mein Sohn hat da auch was dazu zu sagen am Ende. Der war so, ja, neng, 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 und hat mit seiner Rasse noch gerasselt. Der war so, der saß in seinem Stuhl, hat die Rasse gerasselt und war so, was haben die gesagt? Der war doch voll geil, Mann. Das war auch so cool. Ich habe mir den Trailer irgendwie 5-mal angeguckt. Einmal habe ich mir den angeguckt und da gibt's ja die Stelle, wo die Salamanders das Feuer eröffnen und dann siehst du von oben wieder nur noch die Kugeln blitzen, so die Iron Warriors und die Salamanders und dann so und er Schlacht und ich guck das so und hab so meinen Jungen auf dem Arm und Andi läuft so vorbei und ist so, ist jetzt nicht dein Ernst, und der Junge, mein Sohn war halt voll, der hat so aufs Handy geguckt, ich dachte, er guckt in die andere Richtung, dass ich das so ein bisschen von ihm weghalte, weil wir sagen einfach, wir haben halt so eine die ersten Jahre keine Bildschirmzeit. Also wir sind jetzt keine Familie, die sagt, es gibt keine Fernseher. Aber so ein 8 Monate altes Baby muss jetzt keine Bildschirmzeit kriegen. Da gucken wir schon ein bisschen drauf, dass er da nicht draufklotzt. Aber es ist halt so Alltag. So, dann hebst du den auf, dann gehst du irgendwie rum und nebenbei bist du so, oh, ist schon cool. Und er ist halt, er guckt halt so und ist so, ja, nice, Vater, ich find's auch cool. Und er sieht nur so du und Anni stand dann halt so daneben und war so, ist das gerade dein Ernst? Und ich war so, sorry, hast recht, keine Bildschirmzeit für den Jungen. Ja, man ist als Elternteil nicht perfekt, aber ich glaube, der wird ein Warhammer-Fan.
Ja, der muss das ja auch sehen, also der.
Ja, das ist auch, ich habe meine Warhammer-Figuren alle schön aufgereiht. Und daneben ist ein Bild von unserer Familie, also von uns. Und ich bin dann immer mit meinem Sohn und sag ihm dann so, das bist du, das ist der Papa, das ist die Mama und das sind Warhammer-Figuren. Und
das ist Robert Geimann. Nee.
Und ich sag dann immer, das sind Warhammer-Figuren. Und dann höre ich immer die Annie aus dem anderen Raum so,
Was erzählst du dem Jungen so?
Sie hat auch gesagt, ey, wenn der irgendwann sagt Warhammer-Figuren statt Mama, dann haben wir ein Problem. Also er sagt jetzt Mama, Papa, und als nächstes sagt er hoffentlich Robert Geimann. Also ich bin schon, er darf natürlich das Hobby wählen, was er wählen möchte, und wenn er Fußball spielt, tut's weh, aber dann ist es so.
Aber nur keine War Machine.
Man kann ihm ja das so ein bisschen, man kann ihm ja mal Figürchen zeigen. Man kann ja auch mal sagen, guck mal, das ist ein Space Marine. Guck mal, das ist eine Mortalite Vortex Mandelbestie. Mandelbestie ist ein cooles Gerät. Fass mal den Panzer an. Man kann ihn ja an das Hobby so ein bisschen ranführen.
Ja.
Genau, aber da habe ich den geguckt. Oh, ich habe den sehr oft geguckt. Und ich muss sagen, deswegen wollte ich dir die Sprachnachricht machen, weil ich wollte vehement widersprechen. Mhm. Weil ich glaube, jetzt wird spannend. Wir haben da zwei unterschiedliche Sichten auf diesen Trailer.
Also ich habe da auch noch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, wir waren da auch ein bisschen zu hart im Podcast. Weil ich habe den halt so, als der dann raus war, morgens auf dem Handy geguckt und war so, und ich hatte mir sowas erhofft wie den ersten Heresy-Trailer. Mhm. Weil der ist halt so geil, wie dieses Voice-Over von Horus. Und der hat so irgendwie cinematische Elemente wie dieser Warlord-Titan, oder ist es ein Emerald-Titan, keine Ahnung, auf jeden Fall dieser riesige Titan, so an dieser Sonne vorbeiläuft und dann am Ende diese Kanone in den reinschießt und so. Und das hat mich halt voll abgeholt, weil ich aber auch voll in den 3 Büchern drin bin. Und dann war der Trailer jetzt für mich ein bisschen underwhelming, weil er so, hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Showcase halt für die Saturnine-Sachen. Und ich hätte mir so ein bisschen mehr so eine Verstrickung davon gewünscht. Also der hatte ja so ein bisschen so eine Klammer mit Konstantin Waldo am Anfang, dann war Salamanders versus Iron Warriors und dann nochmal Konstantin Waldo und Malkador am Ende. Und ja, es ist schon cool, die Leute reden zu sehen. Ich glaube, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass das ein bisschen mehr ineinander verwoben ist mit dem mit der Salamanders Action. Aber lass uns doch mal einfach ganz am Anfang, ja.
Ich finde das, was du sagst, also vieles hätte ich, glaube, nach dem ersten Mal gucken unterschrieben, weil als der Trailer rauskam, ich habe mir angeguckt, man hat den ersten Trailer mit Horus im Kopf, ich habe den Trailer gesehen und war super underwhelmed. Ich war so, das war's jetzt? Und dann habe ich ihn nochmal geguckt und dann nochmal ein drittes Mal. Dann noch mal ein viertes Mal, aus Versehen mit meinem Sohn, aber nur zur Hälfte.
Dann wollte er den später noch zu Ende gucken.
Ich muss ihm erklären, hey, klär das mit deiner Mutter, ich darf dir das nicht zeigen. Es ist ja auch richtig so, viel Geballer. Und dann war ich so, ich finde ihn richtig, richtig gut. Und jetzt wollen wir direkt einsteigen, wieso ich ihn gut finde.
Szene für Szene. Sollen wir erstmal die Szenen durchgehen und dann nochmal so ein Fazit machen?
Okay. Wenn das mein Hirn jetzt noch zur späten Stunde hinkriegt.
Ich leite dich durch.
Genau.
Ich führe dich durch. Du musst nur den Kontext
geben. Wir beginnen ja mit Konstantin Waldor, der vor einem riesigen Gemälde steht.
Ja.
Und über den Imperator redet und sagt, ich stand daneben, als er das gemalt hat. Und ich fand das einfach beim ersten Mal gucken egal, beim zweiten Mal und dritten Mal irgendwann mal wurde mir bewusst, was diese Szene eigentlich, wie erhaben die ist und wie mächtig die ist, obwohl halt gerade kein Energieschwert gezündet wird. Weil beim ersten Trailer hattest du ja viel Schlacht und viel irgendwie Droppods kommen runter und Geballer und Horus irgendwie, der da noch den Knight den befehligt und so Zeug. Also war alles ganz wild. Und da war es so eine ruhige Szene. Und ich finde, diese Sister of Silence, die unterstreicht das. Bei der Animation gehe ich mit dir mit. Das war ein bisschen awkward.
Ja, das war das einzige Ding. Also, ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht. Ich fand das jetzt doch eigentlich ganz cool, das zu sehen. Aber das ist das Einzige, was mich wirklich massiv stört, dass diese, also, es hätte nicht die Soundeffekte gebraucht. Von der Zeichensprache irgendwie.
Die Rüstung, die klackert.
Die Rüstung, die klackert in Kombination mit dieser Animation, die immer so, so ein bisschen so magnetisch so einloggt quasi. Das sah einfach ein bisschen albern aus irgendwie. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen.
Ich glaube, wir sind halt nicht auf so einem Pixar-Niveau dann am Ende. Ja. Das muss man halt einfach, da muss man Abstriche machen. Aber ich fand es gut gewählt, weil, wie der Name schon sagt, das ist halt eine stille Schwester. Die sagt halt nicht viel. Die macht die Zeichensprache und das hebt das nochmal diese Erhabenheit. Und dass er halt auch nicht über den Imperator redet und den Namen in den Mund nimmt, sondern er. Und alle wissen, wer gemeint ist. Und er sagt so, ich glaube, er hat es gemacht, um sich selber seinen Plan nochmal zu verdeutlichen. Das ist ja irgendwie das, was er da schreibt. So, er hat das gemalt. Und die Sister sagt, ja, er hat es auf Glas gemalt und ist sehr zerbrechlich. Und das fasst so ganz wunderbar die Horus Heresy zusammen, weil man ja viel oft darüber diskutiert, okay, wie viel war jetzt vom Imperator geplant? Wie viel Risiko ist er mit Malkador dann am Ende eingegangen? Was wussten sie? Wo, das ist ja dieses Ding, er hat halt die Voraussicht, aber er kann halt nicht einen Finger draufhalten. In einem Buch, was ich gehört habe, war es auch so, dass er das auch mal ein bisschen beschreibt, der Imperator, dass er sagt, okay, ich sehe eine Zukunft, aber ich kenne nicht alle Wege. Das ist halt dieses auf Glas gebaut. Es ist halt super zerbrechlich. Und als sie dann fragt so, worauf kommt's an? Und Waldor sagt, na, wie tief halt der Verrat geht oder wie tief das ganze, der ganze Schmutz reicht. Und dann der Schnitt zu dem Iron Warrior, der da halt einfach erstmal alleine auf weiter Flur steht, fand ich. Das war so für mich so dieser Horus Heresy Moment. Den hatten wir ja beim ersten Trailer ganz oft.
Ja.
Du beschreibst das ja mit dem Sonnenuntergang. So ein Moment, wo man sich denkt so, boah, Gänsehaut, so Spannungsaufbau. Und da steht halt dieser Typ in dem Schutt. Und er steht halt einfach nur wie so eine Statue. Und da krollen die Panzer an und er ist super fokussiert. Und das ist so dieses Eisern nach außen, Eisern nach innen. Er steht da und er steht halt für mich dann auch in dem Moment. Vielleicht interpretiere ich gerade viel rein, aber das ist dann der Grund, wieso es mich irgendwie so ein bisschen begeistert hat. Er steht halt da und er ist so, ich stehe hier aus Überzeugung, weil ich weiß, es ist gerade das Richtige zu rebellieren. Und das wird ja dann am Ende auch nochmal ein bisschen aufgegriffen von Malkador. Und er steht da halt einfach da. Und ich war so, ja, das ist schon fett. Und dann rollen die Panzer an. Und dann erheben sich ja dann in dem Moment, wo die Salamanders kommen ja die Iron Warriors aus dem Dreck. Die haben sich ja einfach nur im Dreck versteckt. Ja. Und dann geht so diese kleine Mini-Falle, geht ja da in diesem Dropside-Massaker dann so auf. Und dann gibt's das Mega-Gemetzel.
Kurze Frage, wo befinden wir uns da genau? Also ist das dieses Dropside-Massaker, wo Vulkan dann auch verschwindet?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe diese ganzen Warhammer-Community-Artikel aus Zeitgründen geskippt. Wenn ich auf Warhammer-Community gehe, dann einfach nur, um zu gucken, ob es neue Punkte gibt für 40k. Muss ich ehrlich sagen, ich bin dann so, ich aktualisiere in der Hoffnung, dass es irgendwann mal kommt. Und da ist es, deswegen habe ich die Artikel nicht gelesen. Das heißt, ich kann jetzt komplett falsch liegen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber die Box wurde ja auch angekündigt als das Dropside-Massaker. Ich glaube, das stand auch irgendwo. Das so.
Ja. Ja, und da war ich ein bisschen verwirrt, weil das irgendwie, ich hatte das so abgespeichert, aber ich habe es jetzt gerade nicht nochmal gefunden.
Und es deckt sich auch mit dem, was Malkador am Ende des Trailers ankündigt, weil also er läuft ja die Treppe runter und sagt, der Angriff ist gescheitert. Wir haben es nicht geschafft. Und das weist alles darauf hin für mich, dass wir uns bei auf Eastwan 5 befinden, also bei dem Landungsfeldmassaker, dem berühmten, weil das ist praktisch, das ist so berühmt, weil ab dem Moment klar wird, wie tief der Verrat reicht. Weil zu diesem Moment denkt man, Horus und seine Legion sind halt geschiftet auf die böse Seite. Da wird halt klar, wie tief der Verrat ist. Und dass halt die Hälfte der Legion auf Horus Seite sind. Das weiß das Imperium zu der Zeit nicht. Die wissen ja gar nichts. Und das ist halt praktisch so der Big Reveal. Man könnte sagen, Eastwan 5 ist der Startschuss der eigentlichen Horus Heresy, weil alles, was davor kommt, ist ja alles so ein bisschen geheim.
Ja.
Und wir planen da was. Und auch das Eastwan 3, so tragisch wie das ist, ist ja nur so ein bisschen der Vorgeschmack auf den Schrecken, der da kommt.
Ja.
Genau.
Eastwan 3 passiert dann aber schon früher.
Eastwan 3 ist vorher, genau. Also wenn wir es nochmal komplett einordnen wollen, es ist so, dass Horus hat ja die Vision, als er verwundet ist, hat er ja die Vision von 40K.
Mhm.
Und er sieht praktisch das, was 40K irgendwann mal sein wird. Also die Menschen beten den Gottimperator an und von ihm ist nicht mehr die Rede. Es steht keine Statue mehr da und es wird unter den Tisch gekehrt, was ja de facto so ist. In 40K kennt niemand mehr Horus. Horus ist in irgendwelchen Büchern verschlossen. So die Geschichte rund um Horus ist halt super geheim, weil man will natürlich den Verrat unter den Tisch kehren. Und da ist der Punkt, dass Horus das sieht und er denkt, das ist eine mögliche, das ist die Zukunft und er muss diese Zukunft verhindern. Und da sitzt so ein bisschen die self-fulfilling prophecy ein, weil dadurch, dass er den Verrat begeht, passiert ja erst das, was er gesehen hat. Ein bisschen twisted. Und, aber cool twisted, finde ich. Und dann fängt es an, dass er sich erstmal mit seinen Morneville-Leuten trifft, also mit denen er vertraut. Das sind nämlich nur Abaddon und Klein Horus. Die anderen Logen und so, die schiebt er schon mal beiseite. Und dann geht er auch in die Logen, und also die sich gegründet haben, und sagt so, okay, Leute, ich habe einen Plan, seid ihr dabei? Und alle sind so, ja, wir folgen dir bis in den Tod. Und dann redet er ja Stück für Stück mit denen, Brüdern von sich, wo er glaubt, ja, okay, die sind auf meiner Seite. Ankron weiß er, okay, safe, wenn es geht in den Imperator geht, ist er am Start.
Ja.
Fulcrum ist er so, ja, wenn ich, kann ich überzeugen. Er weiß aber ganz genau, Robert Geimann kriege ich nicht zu Fall, deswegen schicke ich den ans andere Ende der Galaxie, wo er halt einfach nichts machen kann. Und die Worldbearers werden sich dann drum kümmern, weil die Ultramarines sind die größte Legion, das sind die sind halt fucking mächtig, deswegen wir schieben die an den Rand, weil umgestimmt kriege ich den nicht.
Ja.
Und so, er ist ja ein krasser Stratege auch, der Horus, guckt er, wen können wir halt umdrehen und wen nicht. Er weiß auch, einen Mortarion kriege ich hin und bei dem Rest gucken wir mal. Und dann hast du halt Fulcrum mit den Emperor's Children, du hast Mortarion, du hast Ankron und du hast auch noch Pertorabo. Genau, von
Peter
den,
Turbo.
Peter Turbo von den Iron Warriors. So, und dann besprechen die sich erstmal, ohne dass die Legionäre dabei sind, und er bespricht mit seinen Brüdern, okay, wir müssen unsere Legion halt einfach auf Linie bringen, und es gibt einfach in unserer Legion, gibt es Leute, die werden nicht den Verrat begehen.
Ja.
Also bei den Death Guard gibt es zum Beispiel einen Nathaniel Garrow, der ganz klar sagt, da bin ich nicht mehr dabei, und der geht ja dann auch zum Imperium und geht hetzen. Und die wissen halt, solche, genau solche Typen müssen wir beseitigen. Logan würde den Imperator niemals beseitigen, deswegen müssen wir die loswerden. Bei den Emperor's Children ist es der Saul Tarvitz.
Ja.
Und auch Lucius der Ewige. Der wird nämlich da auch aussortiert.
Echt? Ist
der
auch
Der ist erstmal aussortiert. Das heißt, die sortieren erstmal alle aus, die sie für nicht verräterwürdig halten, und schicken die halt auf Eastwan 3. Auf Eastwan 3 gibt's halt so eine, ja, gibt's halt einfach nur einen Aufstand.
Das ist die Virusbombengeschichte.
Genau, auf Eastwan 3 gibt's einen Aufstand, der muss niedergeschlagen werden, und die schicken halt alle, die diese loswerden wollen, schicken die da drauf. Und da sind schon einige verwundert, weil sie sich denken, wieso werden Death Guard, World Eaters, Emperor's Children, Sons of Horus, die werden alle auf diesem Planeten, also es ist ja eine Übermacht, um so einen kleinen Aufstand niederzuknüppeln. Okay, und dann sind die da, machen ihren Job. Und dann wird halt klar, jetzt fallen die Virusbomben, Saul Tarvitz, der noch im Orbit ist, sieht, ah, Virusbomben, scheiße, was geht hier ab? Der fliegt dann halt auf den Planeten. Nathaniel Garrow will ihn noch aufhalten und sagt, hey, du hast keine Erlaubnis, auf den Planeten zu fliegen. Der sagt, hey, vertrau mir, Bruder, ich muss da mal was klären. Geht auf den Planeten, sagt, hey, wir müssen alle in Deckung gehen. Wir gehen alle in Deckung, die Virusbomben fallen. Es sterben ganz viele, aber ganz viele überleben. Und dann beginnt halt der erste Bruderkrieg. Weil Ankron sagt, da haben Leute überlebt, da gehen wir runter. Und dann geht halt runter. Und Horus ist so, was macht denn da Angron? Und du siehst einfach nur Angron.
Das ist ein Schiff, was so runterfliegt. Das ist ein
Schiff so, weil Angron sieht halt, auf dem Planeten gibt's noch Leben. Und dann siehst du so, wie er da auf dem Planeten auf Eastman 3 runtergeht und sagt, okay, wir killen jetzt die Überlebenden. Und Horus ist so, was macht der da? Okay, alle hinterher. Und dann gibt's halt so eine riesige Schlacht, wo Lucius sich dann auch für die Verräter entscheidet, weil er hat auch überlebt auf dem Planeten und sagt dann, okay, per Funk sagt er, hey, ich will bei euch mitmachen.
Hey, wo habt ihr mir nichts erzählt? Ich wäre sofort dabei gewesen.
Ich wäre voll dabei gewesen.
Ich hasse den Imperator.
Wieso habt ihr mich auf den Planeten geschickt? Ja. Ich bin doch voll dabei. Ja. Und dann geht er halt Verrat, wird dann halt mit aufgenommen. Und dann sterben halt alle auf dem Planeten. Komplett alle. Und da gibt's auch das Duell Abaddon gegen Logan.
Ja.
Genau, das haben viele im Kopf.
Und Khan, der von der Schaufel angefahren wird.
Gefühlt in der Horus Heresy, der wird ja ständig irgendwie überfahren und wiedergeholt. Also.
Ja, der wär viel zu OP sonst halt. Der muss ja irgendwie genervt werden.
Ja, und deswegen erklärst du dem nicht rechts vor links, oder was? Ja, ja. Dann läuft er einfach auf die Straße, bumm, Reno drüber tot. Okay. Ja, und dann passiert halt dieses Eastwand 3 Massaker. Und Fulcrum, und darum geht's in dem Buch Fulcrum, der wird vorgeschickt auf Eastwand 5, um dort halt alles klar zu machen.
Ja.
Und dort baut er halt Festungen auf und Verteidigungszeug und chillt halt auf Eastwand 5, weil dann irgendwann mal klar wird, okay, nach Eastwand 3, jetzt wird das Imperium darauf aufmerksam, dass wir halt nicht mehr am Start sind. Und darum geht's dann halt auch in dem Flug der Eisenstein, dass der Nathaniel Garrow das mitkriegt, was auf dem Planeten stattfindet, und er macht sich halt nach Terra, trifft dort auf Rogel Dorn und sagt, ey, Rogel, Horus ist geskippt, so, der ist jetzt bei den Verrätern. Und das ist dann halt Eastwand 3 erledigt. Eastwand 5 ist, dass Rogel Dorn mit dem Imperator redet und der Imperator sagt, okay, wir nehmen jetzt so viele Legionen wie möglich, schicken die dorthin und die sollen halt Horus und die zwei anderen Legionen, die dabei sind, halt platt machen.
Mhm.
Das ist so ein bisschen das Ding. Und angeführt oder angeleitet soll das werden von Ferrus Manus, dem Eisenhand-Typ, der die Iron Hands unter sich hat.
Ferrus Manus mit seinen Iron Hands.
Ah ja, stimmt. Ja, genau. Genau. Und der ist dann auf dem Weg nach Eastwand 5. Und vorher trifft er auf Fulcrum. Fulcrum, die sind halt Best Friends. Fulcrum versucht ihn umzustimmen oder zu sagen, hey, mach mal bei uns mit. Ferrus Manus gibt ihm daraufhin halt so einen Roundhouse-Kick. So, weil er sagt, hey, ist doch, was redest du hier? Und entscheidet sich dann in dem Moment für den Imperator. Und dann sind halt fast alle Legionen auf Eastwand 5, also nee, nicht alle Legionen, also Sound Suns sind nicht mit dabei, Ultramarines sind nicht mit dabei, aber ganz viele Legionen, ich müsste jetzt eine Liste aufmachen, sind dabei. Also du hast halt die Emperor's Children, du hast die Horus-Leute, du hast die Salamanders, die natürlich mit den Iron Hands draufkommen, und Ferrus Manus sieht halt einfach seine Übermacht. Er weiß, okay, ich bin hier mit den Salamanders, ich bin mit der Raven Guard, ich bin mit meinen Leuten. Die machen mir halt einfach platt, weil wir mehr sind. Und ich will auch keine Zeit verlieren. Und alle sagen, hey, lass mal auf die Verstärkung warten und dann gemeinsam auf den Planeten drauf und die platt machen. Und Ferrus Manus ist so, nein, ich mach das schon. Und dann rennt er halt los mit denen, mit den Leuten, die er hat. Und rennt halt voll in die Falle rein, weil er denkt so, ja, da kommen ja noch die Night Lords. Wo man sich fragt, glaubst du wirklich, dass die Night Lords?
Du verlässt dich auf die Night Lords?
Dass die Night Lords loyal bleiben? Ja. Das ist die Truppe, auf die du zählst, die du auch in deinem Rücken positionierst. Also, es ist auch,
du hast die Night Lords in deinem Rücken.
Er bewegt sich darauf zu und er sagt, ey, sichert mal bitte mein Back. Also er sagt zu ein paar Leuten, ey, sichert mal bitte meinen Rücken, weil da kommen ja dann, die Verstärkung kommt ja da an. Das sind übrigens die Night Lords, unsere Verstärkung, damit die halt sicher landen.
Die sind alle voll cool.
Und surprise, surprise, Night Lords. Und ja, jetzt muss ich wirklich in die Liste gucken. Ich glaube, ich will auch nichts Falsches sagen, weil dann halt die Hardcore-Horus-Heresy-Fans uns aufs Dach strengen. Es sind halt einige Legionen halt, die dann dort an. Alpha Legion kommt, glaube ich, auch noch an. Und die ganzen Leute, die halt praktisch als Verstärkung der Loyalisten im Rücken der Loyalisten halt ankommen, eröffnen, surprise, surprise, das Feuer auf die Loyalisten. Und auf einmal sind die im Kessel. Und alle sind so, was geht hier ab? Und auf einmal rasten alle aus. Also Vulkan rastet aus, weil er sagt, oh, wir wurden verraten. Nicht nur von denen da vorne, sondern
aber
auch
dann,
von denen
ganz kurz,
da hinten.
Das sind dann die Ironheads und die Salamanders quasi unterwegs im Angriff.
Ich glaube, das sind sogar die Iron Warriors sind, glaube ich, eine Verstärkung. Ah. Das sind die Verstärkung, ja, genau. Das ist einer der Verstärkungen mit den Nightlords, die halt ankommen, wo man denkt so, ja, du siehst die Schiffe ankommen, die sind so, ah, cool, dass ihr da seid, und auf einmal schießen die einfach auf die. Und der zweite Verrat, das ist so dieser doppelte Verrat. Ja. Und dann sind die von allen Seiten von Verrätern irgendwie umkreist, und dann beginnt halt so ein verzweifelter Kampf ums Überleben, weil die Loyalisten dann, deswegen heißt es halt Landungsmassaker, weil die sind da gelandet. Dann kommt die Verstärkung. Und
dann gibt's ein Massaker.
Und dann gibt's halt ein Massaker. Das ist der, das, deswegen heißt das Ding so. Und die Salamanders kämpfen da wirklich an vorderster Front, und die kämpfen da halt wirklich unter höchsten Verlusten. Das ist halt auch so ein bisschen das Mantra der Salamanders, dass sie sagen, okay, das ist ja auch, glaube ich, deren Spruch so, Anvil of War, also so auf dem Amboss des Krieges werden wir geschmiedet, und die legen sich dann halt so auf den Amboss, und dann putsch, kommen die Verräter und klatschen die halt kaputt.
Das mit ist einem Thunderhammer.
Ja, mit einem Thunderhammer. Und die werden halt, das ist halt so dieses, die werden halt von Legionsstärke, werden die halt so runtergebügelt bei diesem Massaker, dass du, ich glaube, für den Rest der Horus Heresy ist dann halt immer so, da waren sie, die 20 Millionen Blood Angels und die 3 Salamanders, die auch mit dabei sind, weil die dann halt so in der Unterzahl sind, dass die halt immer so am Rande kommen, die dann so, die Imperial Fist haben sich in Legionsstärke aufgestellt, und da waren noch die 5 Salamanders. Weil es dann halt kaum noch Salamanders gibt, und das ist so das Ding, und auch die Raven Guard wird so totgeknüppelt, dass da halt einfach niemand mehr ist. Da ist halt einfach kaum noch jemand da, und dann beginnt dann halt auch die Storyline, dass der Raven Guard Primarch Korax auch irgendwie einen Weg sucht, wieder auf Legionsstärke zu kommen, weil die da einfach massakriert werden. Und Ferus Manus, der da halt kämpft, der trifft auf Fulcrum, und da passiert praktisch das, deswegen ist es in dem Fulcrum-Buch, wird das alles beschrieben, weil die treffen aufeinander, und das ist so dieses erste Mal, wir sind Brüder, wir lieben uns, wir haben uns total lieb, aber jetzt stehen wir auf verschiedenen Seiten, wir kämpfen gegeneinander, und Ferus Manus unterliegt für eine Sekunde, und Fulcrum hält inne und sagt so, nee, ich kann ja nicht mein Dude kann ich nicht töten. Und der Dämon, der in ihm schlummert, ohne, er weiß ja nicht, dass es Dämonen gibt, deswegen denkt er immer, das ist seine Gedankenstimme. Und er weiß auch nicht, dass da ein Hüter der Geheimnisse in seinem Schwert schlummert. Der übernimmt halt für diese, einen Bruchteil von einer Sekunde übernimmt er halt Fulcrum und köpft halt Ferus Manus. Und damit stirbt praktisch der erste Primarch in der Geschichte der Horus Heresy. Der stirbt dann halt da, und Fulcrum kommt damit null klar. Der sieht halt irgendwie, wie der Kopf von seinem besten Freund und Bruder rollt, und ist dann so, okay, vorbei, ich will mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Und dann ab dem Moment ist er auch nicht mehr Fulcrum, sondern der Hüter der Geheimnisse übernimmt ihn komplett, sperrt ihn praktisch gedanklich ein, und ab dem Moment ist Fulcrum nicht mehr Fulcrum, sondern der Hüter der Geheimnisse im Körper von Fulcrum. Deswegen ist es so ein entscheidender Moment, deswegen ist das so ein großer Moment, weil A, viele Legionen einfach massakriert werden.
Und das passiert während dem
Massaker passiert das halt alles. Und es ist halt die große Eröffnung der Horus Heresy. Und da wird halt das Ausmaß der Horus Heresy irgendwie für alle ersichtlich. Und von dem Punkt geht's dann halt los. Weil wir wissen ja so, die Trilogie, die wir lesen, das ist ja alles Vorgeplänkel bis zu diesem Punkt. Und das Vorgeplänkel, diese Trilogie, endet ja mit Istvan 3.
Ja.
Und in Fulcrum wird dann über Istvan 5 geredet, und dann siehst du es halt aus verschiedenen Point of Views.
Ah, okay, dann haben wir dann zum Beispiel bei Vulcan lebt, ist das dann aus der Salamanders Perspektive nochmal und so.
Genau, genau, weil das halt wirklich der, also meiner Meinung nach einer der entscheidenden Momente ist. Weil da halt die Scheiße so richtig am
Dampf ist. Das ist auch krass, weil die kicken ja dann quasi 2 loyale Primarchen gleichzeitig raus und irgendwie 2 ganze Legionen quasi. Mehr oder weniger.
Ja, ja. Naja, weil halt Ferus Manus dasteht und sagt hier,
meine Kumpel ist die Nightlords.
Meine Kumpel ist
die Nightlords. Die decken mir den Rücken.
Ja, 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 die decken mir den Rücken. Wenn die ankommt, dann begrüßt sie erstmal. Die gibt erstmal einen Kaffee, und dann kommt er einfach hinterher. Und dann stürmt er halt los und wird halt von Dämon Fulcrum dann in dem Moment kaputt gemacht. Und ab dem Moment ist halt auch die Emperor's Children sind in diesem Moment auch so komplett nuts. Also in dem Moment sind die schon so, ich glaube, von allen Legionen, die Verräter sind, sind die schon am weitesten am Chaos dran, weil die schon komplett am Durchdrehen sind. Weil die ja schon angefangen haben, über den Fabius Beil schon erste erste Mutation, also nicht Mutation, wie sagt man, erste Modifikation zu erhalten. Das heißt, die sind schon nicht mehr so ganz Space Marine und da ist halt wirklich so Ende Gelände. Also ab da geht's nur noch bergab. Ja. Deswegen ist es so ein großes Ding und so sehe ich auch den Trailer, dass du halt siehst, die Salamanders rücken an und die Iron Warriors hauen die halt kaputt. Das ist ja der Trailer. Mhm. Und dann kommt ja auch Malkador am Ende und sagt, das sind, wir wissen jetzt, wie viel es sind, wir haben es verkackt, das ist die Hälfte. Weil die es bis zu dem Moment wussten, die es halt nicht. Und interessant fand ich, dass Baldur halt fragt, ob er gar nicht überrascht ist. Und Malkador ist so, nee, eigentlich ist es so, eigentlich läuft noch alles nach Plan. Das finde ich halt auch ein krasser Moment. Und ich glaube, die Anfangsstelle von dem Trailer und die Endstelle von dem Trailer, die zeigt so ein bisschen, wie könnte eine Horus Heresy Serie sein. Mhm. Die ist halt nämlich nicht nur Baller, Baller, Baller und Peng, 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 weil dann schalten die Leute nach Schudi Peng, Peng. Da ist halt nach der zweiten Folge, schalten die Leute ab, weil sie das nicht mehr sehen können. Du brauchst ruhige Momente. Du brauchst das nicht nur in einem Buch, du brauchst das in jedem Medium, brauchst du, du wirst kriegsmüde. Wenn du die ganze Zeit Schlachten siehst, wirst du kriegsmüde. Und deswegen fand ich, war das so, ich habe mich immer gefragt, kann 40k das in Bewegtbild ruhig sein? Mhm. Und der Trailer hat mir so einen Funken Hoffnung gegeben, dass ich mir dachte, ja, er kann solche Momente schaffen, wie man guckt sich ein Gemälde an und redet über den Plan des Imperators, man hört sich irgendwie ein Gespräch an mit Baldur, mit Malkador. Da hatte ich so das Gefühl, ja, 40k kann Dialoge und kann ruhige Momente und es muss nicht immer irgendwie, es muss nicht immer fetzen. Mhm. Und ich glaube, deswegen fand ich den Trailer so gut, weil er mir das Gefühl gegeben hat, eine Horus Heresy Serie wäre cool und sie könnte es. Sie könnte das. Sie könnte die ruhigen Momente, die cringe-freien ruhigen Momente schaffen.
Ja. Ja, geil. Ja. Ich werde mir den heute nochmal angucken. Ich werde mir heute Abend nochmal reingucken. Werde mir den nochmal ganz in Ruhe mit Kopfhörern auf dem großen Bildschirm angucken. Und dann werde ich da nochmal, werde ich dir nachher schreiben und sagen, wie ich da jetzt mit ein bisschen mehr Kontext zustehe.
Hat dir das nichts gegeben? Der Iron Warrior, der dort einfach ist, im Schutt steht?
Ich kann mich genau an diese Szene gar nicht erinnern, weil ich habe das so morgens, ich bin so gerade aufgestanden, bin auf Toilette gegangen und dann war ich so, ach, das ist ja neuer Heresy-Trailer, hab mir den so auf dem Handy angemacht und dann ging der so langsam los und ich hatte halt dieses Horus-Ding erwartet und dann habe ich vielleicht auch einmal so doppelt auf den Bildschirm geklickt.
Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert hat vom Feeling, weil er kniet so auf einem Knie. Ey, vielleicht, ich rede hier über diese Szene, als wäre es das Beste auf der Welt. Vielleicht denken sich jetzt die ganzen Leute so, ey, so krass war es nicht. Für mich war es krass. Der kniet da so auf einem Knie. Und er kniet da allein. Es sieht aus, als wäre er alleine. Und er ist so super fokussiert. Das hatte für mich so richtige Samurai-Vibes. Weißt du, der Samurai-Meister.
Ja.
Und da kommen, die Feinde kommen und er ist so super konzentriert und er steht da und dann ist er bam, bam. Das war's für mich.
Ich werde, wie gesagt, ich werde mir den heute Abend nochmal angucken, mit dem Kontext. Weil mir hat doch, glaube ich, ein bisschen der Kontext gefehlt, weil ich kenne halt immer nur so, ich weiß grob, was in der Heresy passiert, aber ich kenne halt nur diesen Anfang so genau. Und dieses ganze Eastern 5-Ding, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so ein großes Thema ist. Ich wusste so ganz grob so, ah, das kann da passieren und so. Und hab nochmal so ein paar Details und Momentaufnahmen von später. Aber mir hat auch jetzt das Gespräch nochmal echt Bock gemacht, nochmal wieder dann irgendwann tiefer in Heresy reinzugehen.
Weil das fand ich halt, wie gesagt, ich fand's halt mega. Er steht da, er ist super fokussiert und das hat ja auch immer dieses, Space Marines sind ja auch immer beschrieben als so diese Kriegsmönche, dieses Spirituelle, dieses in sich ruhende und dann ausrasten. Und da siehst du das und dass die sich halt einfach als Schutt tarnen und einfach, die haben sich ja so auf den Boden mit dem Gesicht auf den Boden gelegt, damit du die nicht siehst. Smart. Und dann kommt er hoch und dann piu, 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 piu. Ja, ich fand's toll.
Ich guck noch rein. Ich werde dir nächstes Mal, werde ich dir davon erzählen, wie ich jetzt dazu stehe. Ich habe auf jeden Fall jetzt echt nochmal Bock bekommen, in die Heresy reinzugehen.
Ja, ich finde die Saturnine-Thermis, muss ich mal sagen, die finde ich ein bisschen Arsch, weil ich finde die Schulterpanzer nicht so cool.
Ja, mir gefallen die modellmäßig auch nicht so gut.
Nee. Das war auch so ein bisschen, als die dann ankamen und dann so das hat mir ein bisschen die Action rausgenommen.
Ja.
Und das ist halt der Vorteil an dem ersten Trailer ist, dass die ja in dem ersten Horus Heresy Trailer, da gehen ja Servodosen auf Servodosen gegeneinander. Und dann siehst du halt auch mal, wie dieses Bajonett reinspießen, wie die da sich erschießen und wie da irgendwie jemand eine Kugel durch den Helm kriegt. Das fand ich schon ein bisschen spannender als jetzt so diese ja jetzt schon altbackend wirkenden Modelle, die da halt irgendwie aufs Schlachtfeld sich beamen und dann so Pio, Pio, wir sind da, wir sind die Salamanders und wir legen uns auf den
Ambus. Die haben so wenig Dynamik irgendwie.
Ja, ja.
Ich bin mal gespannt, also wir werden die Box früher oder später auf jeden Fall mal da haben, wie die Modelle denn so in echt dann wirken.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht auch so ein Ding ist. Eightbound mochte ich ja am Anfang auch gar nicht, ne? Als die das erste Mal gezeigt wurden. Und mit denen habe ich mich mittlerweile so ein bisschen angefreundet. Vielleicht ist es auch so ein Ding, aber ja, insgesamt ist es jetzt, glaube ich, nicht so meine Heresy-Ästhetik.
Also ich will, also da muss ich dir ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Ich finde die Eightbound oder so Korn und so übermäßige Chaos-Modelle finde ich nie geil. So auf Boxart und irgendwie auf Bildern spricht mich nicht an. Wenn ich aber in dein Regal gucke und sehe deine Modelle, dann denke ich mir so, Korn, World Eaters.
Ja, das ist auch das Ding, auf dem GW-Boxart sind die halt immer so, haben die halt diese ganzen Kanten.
Ja.
Und dann wirken die halt so sehr ja, man sieht halt alles so genau, ne?
Ich meine,
es ist ja auch so fürs Boxart bemalt, damit man es alles so genau sieht. Das hat ja auch einen Zweck. Aber man sieht es dann ein bisschen zu genau, wo die Flächen sind. Und ich glaube, da, wenn man da halt selber mit einem Pinsel dran geht und so, ich meine, ich will jetzt nicht die Heavy-Metal-Arbeit irgendwie
Nee, das nicht, aber es ist schon was anderes, wenn du die, wenn du die dann mal siehst, so gerade die Eightbounds oder viele Modelle. Ich fand auch die Emperor's Children, als ich mir das angeguckt habe, dann habe ich so mal ein bisschen bei dir geguckt.
Ja.
Wenn die dann auf deinem Maltisch stehen, dann ist man dann doch so, hätte ich schon Bock, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich da vielleicht auch mal ein bisschen bei Chaos reindippen. Ja. Aber gut.
Dann lass uns doch noch mal ganz kurz jetzt hier am Ende von dieser Spezialfolge. Eigentlich könnten wir das ja so, was heißt Spezialfolge? Vielleicht kann ja das jetzt so das Main-Format sein, was wir irgendwie so alle 2-3 Wochen machen, wo wir über so ein größeres Thema sprechen, was dann auch so ein bisschen podcastiger ist. Ein
bisschen, ja. Also ich habe viele Ideen auch. Also ich finde, Dawn of Fire ist cool. Mhm. Sollten wir auch weitermachen. Als Happen darüber reden. Hab mir auch da viele Gedanken gemacht und dachte auch dran, so Timeline können wir mal wieder angehen.
Ja.
Also Timeline haben wir ja schon oft drüber geredet und ich fühle mich aktuell sicher genug, die Timeline anzugehen.
Timeline hätte ich Bock drauf. Da müssen wir aber auch ein bisschen grafische Unterstützung reinbauen, finde ich, wenn wir mit der Timeline starten.
Oder ich mache das so ein bisschen Harlequin-mäßig, tanze ich dir das dann vor.
Ja.
Und dann bin ich so, dann kamen die Necrons. So, dafür, so machen wir das. Ich glaube, das wird ansprechend für alle Beteiligten.
Wir können das auch live machen auf der Bühne, quasi, dass du so ein Programm durch Land fährst und
über Harlequine reden, weil das ist auch weird. Okay, gut.
Gut, cool. Aber so generell so als Fahrplan, das, da wollte ich noch mal kurz drauf eingehen. Wir machen jetzt erstmal mit Dawn of Fire 2 noch weiter.
Ja.
Das werden wir noch mal in dem Format von 1 machen. Ich glaube, die darauf folgenden Bücher können wir dann auch ein bisschen kompakter machen. Also vielleicht dann immer so in 1-3 Episoden oder so kann man die, glaube ich, auch ganz gut durchgehen. Ich würde dann, glaube ich, gerne noch mal von allen Büchern so kompaktere Reviews machen, dass man da so ein bisschen so einen Leitfaden hat für Leute, die so ein bisschen reingucken wollen, was lese ich denn jetzt? Worauf ich auch noch Bock hätte, ist, es wurde zum Beispiel jetzt auch direkt gefragt, ob wir mal ein Video machen können. Was sind denn so die Top 5 Bücher zum Einsteigen? Das machen wir auch mal.
Dark Imperium.
Ja, das haben wir
Verzeihung,
jetzt so nicht.
Verzeihung.
Ja, das machen wir wieder als eigenes, machen wir als eigenes Video nochmal. Und genau, Dark Imperium, wo du es angeteasert hast, da will ich unbedingt rein. Das will ich auch nochmal so als größere Reihe machen. Und dann ist es auch auf jeden Fall irgendwann Heresy-Zeit.
Ich wollte es nicht verraten, aber es ist halt, seit ich das Hörbuch wieder höre und da wieder so begeistert bin und Ultramarines male, ist es halt auch, ist es auch ein bisschen schräg. Also wenn ich schlafe so und werd dann irgendwie 5 Uhr morgens von meinem Sohn geweckt, der mir mit seiner Hand aufs Gesicht toucht und so, Papa, 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 und ich bin so, Dark Imperium, Dark Imperium. Ja, deswegen, das ist gerade sehr, sehr tief in meinem Gedankengang drin. Deswegen müssen wir da unbedingt drüber reden, weil ich glaube, geiler Einstieg.
Ich würde sagen, nach der Wolfszeit gehen wir da rein.
Wolfszeit, da reden wir auch nochmal drüber.
Das ist
bin ich aber jetzt gerade so.
Ja, die Leute haben noch nicht unseren Space Wolf Slander gehört, weil das ist ja in der Abschlussfolge von Dawn of Fire 1.
Ja.
Und die kommt ja erst bald raus.
Oh, da habe ich auch wieder was zu sagen. Und ich glaube, jetzt kann ich sagen, es war gut. Nee, Moment, weißt du was? Das erzähle ich, wenn wir mit Band 2 anfangen.
Ja. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Gut, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da, schreibt einen Kommentar.
Ja.
Da würden wir uns drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Adeptus Geilmann.
Bis dann.
Tschö.
Tschö.